So ist Gott. Er hört Gebet, haben wir gerade gehört. Und das ist ja eine Tatsache. Und das ist, was mich so begeistert, dass wir immer wieder das erleben dürfen, dass wir unsere Anliegen, unsere Sorgen, unsere Nöte wirklich zu Gott bringen können und spüren dürfen, da ist jemand, der uns hilft, der uns trägt, der uns Kraft gibt in diesen Situationen. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen ihr so die letzte Zeit mit Gebet gemacht habt. Was ich aber weiß, ist da irgendwie immer so ein bisschen, immer noch so bei diesem Thema, so ein bisschen komisches Gefühl auch dabei ist. Es ist oft das Gefühl, wenn wir über Gebet reden oder über Gebet nachdenken, auch immer so ein Gefühl, so ein bisschen schlechtes Gewissen. Weil da kommt automatisch immer wieder so in unsere Zeit, beim letzten Gebetstreffen war ich nicht. Bei der letzten Zeit, wo ich hätte beten können, habe ich es vergessen. Ich wollte dafür Fürbitte tun, hier für Dr. Spittler und so weiter, und dann bin ich zugekommen. Das ist irgendwas, was irgendwo im Gebet immer wieder mitschwingt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so kennt. Bei mir ist das oft so, dass ich eigentlich gar nicht so die Freude mit dem Gebet habe, sondern immer wieder auch an so Grenzen komme und so Mangelerfahrungen machen. Sicherlich, wir unterstreichen alle die Wichtigkeit und die Dringlichkeit des Gebets, haben aber oft so ein ambivalentes Verhalten und eben so eine persönliche Unzulänglichkeit oft damit oder so eine gefühlte. Ja, es stimmt schon. Gebete können nicht beantwortet werden, solange sie nicht gebetet sind. Aber auch bei den gebeteten Anliegen versäumen wir häufig, die Erhörungen wirklich wahrzunehmen. Und meine Erfahrung ist doch die, dass Jesus viel mehr Gebetsanliegen erhört, als wir überhaupt erahnen, und dass das eigentlich nichts mit schlechtem Gewissen zu tun hat. Und je mehr ich ganz bewusst beobachte, wie Jesus meine Gebete so erhört, wo ich mir bewusst Zeit nehme, Gebetserhörungen zu feiern, da werde ich immer mehr begeistert von dem wunderbaren Handeln Jesu. Kleiner Tipp, führt ein Tagebuch mit den Dingen, wo ihr gebetet habt, wo ihr Fürbitte getan habt, und schreibt daneben, das ist passiert. Und ihr werdet euch wundern, wie viel Gebetsanliegen oder Gebetserhörung ihr selber erfahren könnt. Und erlaubt mir, mit dem Thema Zeit für Gebet gleich am Anfang aufzuräumen. Ich habe keine Zeit zu beten. Ich bin nicht dazu gekommen. Ich glaube, das ist der Hinderungsgrund Nummer eins für die meisten von uns. Hier möchte ich ganz kurz und ganz schnell mit aufräumen. Die Bibel sagt, was der Mensch sät, wird er ernten. Finden wir in Galater 6, Vers 7. Wer Radieschen sät, was wird er ernten? Äpfel, nee, Radieschen. Wer Gurken sät, wird Gurken ernten. Wer Zeit sät, wird Zeit ernten. Das ist ein ganz einfaches Prinzip. Wie sät man Zeit? Luther zum Beispiel sagte, ich habe viel zu tun, darum brauche ich viel Zeit im Gebet, um diese Zeit letztendlich dann auch zu haben. Es gibt Christen, die sich dazu entschieden haben, Gott den zehnten Teil ihres Einkommens zu geben. Und sie werden gesegnet. Sie haben keinen Mangel. Sie erleben das so. Und dieses Zehntenprinzip funktioniert im Prinzip auch beim Thema Zeit. Gib Gott doch einfach den zehnten Teil deiner Zeit. 2,4 Stunden. Unmöglich? Dann bedenke mal, abgesehen von der täglichen Fernsehzeit, allein, wie viele Stunden du dir am Tag schon Sorgen machst, wo du über Dinge grübelst, die du vielleicht gar nicht ändern kannst, wo du über Dinge dir Gedanken machst, die gar nicht in deiner Hand liegen und so weiter. Du wirst merken, wie plötzlich die Zeit viel größer ist, die du für andere Dinge brauchst, als wirklich mal zu sagen, ich gebe den zehnten Teil zu Gott. Und das heißt auch nicht, dass du 2,4 Stunden ununterbrochen Fürbitte tun musst, aber dass du am Tag verteilt immer wieder mit Jesus im Gespräch bist. Dass er immer wieder zu dir reden kann, dass du hörst, dass du das, was dir Sorgen bereitet, wirklich abgehst. Du wirst Zeit gewinnen. Du wirst mehr Zeit haben, als du jetzt hast. Probier es einfach aus. Gib Gott deine Zeit und du wirst sehen, du hast mehr Zeit. Aber ich will heute als Lösung nicht nur für unser oft so angefochtenes Gebetsleben nicht nur so Allerweltslösungen parat haben. Obwohl manchmal ist es wirklich mit Disziplin zu lösen, manche Dinge. Aber ich möchte trotzdem die Tatsache unseres ambivalenten Gebetslebens, da möchte ich mal ein bisschen tiefer einsteigen, warum das eigentlich so ist. Im Grunde sind unsere Probleme an dieser Front nämlich ein ganzes Stück tiefer. Sie sind darin zu finden, dass wir letztlich in unserer Beziehung zu Jesus und zu Gott einiges nicht richtig verstanden haben, noch nicht verinnerlicht haben und dass wir dadurch dann auch häufig sowas wie ein Vertrauensproblem haben. Jesus lehrt über Gebet eigentlich ganz einfach. Und ich lese uns einen Text aus Matthäus 7, der uns sicherlich sehr bekannt ist, die Verse 7 bis 11. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Und Jesus ergänzt noch, wer ist unter euch Menschen, der seinen Sohn, wenn er ihn bittet um Brot, einen Stein biete? Oder wenn er ihn bittet um einen Fisch, eine Schlange biete? Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Ich habe mal jemand gefragt, wie funktioniert denn wirksames Beten? Ja, so. Ganz einfach. So funktioniert wirksames Beten. Kein Gebet geht verloren. Und Jesus versichert uns, dass Gebete erhört werden. Und ganz viele Bibelstellen bezeugen das ja auch. Das gilt auch für sogenannte Kleinigkeiten des Alltags. Dieser Abschnitt der Bergpredigt wirkt auf mich, als würde Jesus noch einmal einen Nachtrag wirklich so zum Vater unser bringen, um uns nochmal Mut zu machen zu beten. Auf, los, das funktioniert, das geht so. Bittet, sucht, klopft an. Das ist möglich bei mir, sagt der Herr. Und ich weise euch nicht zurück. Selbst bei bösen Eltern würden ihren Kindern nichts Böses geben. Und doch tun wir uns so schwer damit, mit eigentlich so einer ganz einfachen Aussage. Mir liegt es heute am Herzen, dass wir geistliche Zusammenhänge aus der Bibel zu diesem Bereich neu und besser entdecken und ergreifen. Und das letztlich mit dem Ziel, dass wir mit mehr Freude, mit mehr Erwartung und mehr Vollmacht im Gespräch mit dem Herrn sind. Gebet ist natürlich keine ausschließlich theoretische Sache. Es ist wie beim Autofahren. Man fördert es, indem man es tut. Und dennoch bin ich davon überzeugt, genauso wie beim Erlernen des Autofahrens, dass wir die Theorie nicht vernachlässigen dürfen. Denn letztlich sollen die biblischen Aussagen zu unserer Gebetspraxis, das soll uns prägen und soll uns motivieren. Und ich beginne mit einem Text, der uns die Augen ein bisschen öffnen will für unsere Berufung und Vollmacht im Gebet. Vielleicht würdet ihr den gar nicht so im Zusammenhang sehen, aber ich zitiere gar einige Verse aus Römer 8, die Verse 26 und 27. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sie es gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Liebe Geschwister, das ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir das begreifen. Wir sind bei unserer geistlichen Wiedergeburt geadelt worden. Eigentlich muss ich euch mit Liebe Prinzen und Prinzessinnen anreden. Nicht nur, dass uns die Heilige Schrift seit diesem Tag Gottes Hausgenossen nennt, was alleine schon eine gewaltige Aussage darstellt. Nein, wir sind als solche auch Söhne und Töchter des Allerhöchsten. Wir sind Kinder Gottes, ausgestattet mit Würde und mit Autorität. Das ist wichtig, auch zum Thema Gebet, dass ich das immer weiß. Das ist das Fundament, auf dem ich stehe. Das ist die Berufung für jeden, der Jesus Christus als Herrn seines Lebens angenommen hat. Und sofern das bei dir noch nicht der Fall ist, könnte das heute Morgen eine Gelegenheit sein, in diese Bestimmung hineinzufinden. In diese Bestimmung deines Lebens, Kinder des Allerhöchsten zu sein, hineinzufinden. Wir sind Gottes Kinder, das ist geistliche Wahrheit, über die wir allerdings nicht stolz sein können. Denn verdient haben wir das nicht. Es ist nicht unsere Leistung gewesen, sondern Jesus Christus hat durch seinen Tod am Kreuz von Golgatha und seine Auferstehung uns zu dem gemacht, was wir in seinen Augen auch sind. Aber umgekehrt brauchen und sollen wir diese neue Identität auch nicht geringschätzen oder gar ablehnen. Weil Gottes Sohn hat dafür nämlich am Kreuz einen sehr hohen Preis bezahlt. Es ist wichtig, wenn wir über Gebet nachdenken, dass wir wissen, wer sind wir in Christus? Nämlich Königskinder. Wir sind Mitregenten Gottes. An und mit uns baut Gott sein Reich. Inmitten einer Welt, deren Verfallsdatum ja eigentlich immer deutlicher näher rückt. Und das betrifft unsere Zukunft. Wenn der Herr wiedergekommen ist, werden wir an seiner Seite regieren, so lesen wir in der Offenbarung. Und das meint auch bereits unsere Gegenwart, unser Jetzt. Schon im Hier und Jetzt soll von dieser Berufung und von dieser Bevollmächtigung in und durch unser Leben etwas sichtbar werden. Und das geschieht durch alle Schwachheiten unseres Lebens hindurch, wenn du dich dem Herrn entsprechend zur Verfügung stellst. Und an dieser Stelle sind wir jetzt auch bei unserem Predigtthema angelangt. Denn nirgendwo deutlicher kommt dieser Stand eines Königskindes besser zum Ausdruck als im Gebet. Zum einen, wir könnten Gott etwa in einer Zeit von Anbetung und Lobpreis gar nicht näher kommen. Aber durch unsere Identität als Töchter und Söhne kommt auch geradezu diese Sehnsucht des himmlischen Vaters nach Gemeinschaft mit uns zum Ausdruck. Als Kinder Gottes können wir in dieser Anbetung leben. Und zum anderen, unsere Vollmacht im Gebet ist davon tangiert. Ja, es geschieht tatsächlich etwas in der unsichtbaren und auch in der sichtbaren Welt, wenn wir beten. Und nicht zu beten ist eigentlich auch deshalb so schlimm, weil es auch einen Unglauben zum Ausdruck bringen kann, dass ja sowieso nichts passieren wird. Aber Gebet hat Verheißung. Auch wenn nicht immer das geschieht, was wir uns gewünscht haben. Apropos Wünschen. Unser Problem ist in der Regel weniger, dass wir keine Anliegen hätten. Wie also ist das hier in Vers 26 gemeint? Wir wissen doch eine ganze Menge von dem, was Gott tun müsste. Und wir sagen es ihm ja auch, damit er Bescheid weiß und entsprechend in Bewegung kommt. Doch ich habe schon den Eindruck, dass wir manchmal im Gespräch mit dem Herrn so tun, als ob der Herr Wissenslücken hätte, die wir schließen müssten. Beziehungsweise, dass wir so eine Handlungsmüdigkeit bei ihm vorherrscht, die wir durch unser Reden irgendwie therapieren müssten. Das brauchen wir nicht. Das wird unter anderem dann auch an Formulierungen deutlich, wo Gott sehr detailliert geschildert wird, wie die Situation aussieht, als ob er das nicht schon wüsste. Und durch bestimmte Tricks, etwa dem Gebetsanhängsel im Namen Jesu, um den Herrn in die richtige Richtung zu bringen. Aber weder ein Mangel an Anliegen unsererseits noch die geglaubte Unwissenheit Gottes sind das Problem. Stattdessen will uns Paulus in unserem Text hier mit hineinnehmen in ein reiferes Verständnis vom Gebet. In ein Beten nach dem Herzen Gottes. Nicht der Herr braucht Informationen und Motivation, sondern wir. Wir benötigen Veränderung. Wir haben Wissenslücken und auch Willensblockaden, die unsere Gebetsvollmacht als Königskinder schmälern. Beten nach dem Herzen Gottes, ein Anliegen, das in der Bibel immer wieder auftaucht. Denken wir mal an das Vaterunser. Das Dein steht vor dem Unser. Was nicht heißt, dass Gott unsere Nöte egal wären. Die liegen ihm garantiert auch auf dem Herzen. Oder um noch einmal an das Beten in seinem Namen zu erinnern, das eine Verheißung auf Erhörung hat. Wir lesen das in Johannes 14, Vers 13. Aber dabei handelt es sich nicht um eine Art magische Formel, durch die ich erhalte, was ich mir wünsche. Nein, sondern es ist hier ein Ausgerichtetsein auf Gott. Eine innere Willenseinheit, eine Beziehungsebene ist gemeint. Gebet hat mit unserer Beziehung zu Gott zu tun. Gebet hat damit zu tun, dass wir in dieser Beziehung leben und ganz eng miteinander verbunden sind. Und genau hier merken wir dann unser Unvermögen. Die Bibel sagt es schon, dass der natürliche Mensch keinen Zugang zu Gottes Herz hat. Da können wir dann nur unsere Wünsche, sage ich mal, losschicken. Aber nicht wirklich wissen, was ist eigentlich in Gottes Herz. Und dann wissen wir auch nicht, was wir gemäß dem Willen des Herrn beten sollen. Das ist die Schwachheit, von der Vers 26 hier spricht. Und das würde auch so bleiben müssen, wenn uns Gott nicht an dieser Stelle wirklich beschenkt hätte. Denn auch dazu wohnt der Heilige Geist in uns. Er will und kann uns immer wieder in diese Art des Betens hineinführen. Das ist möglich, weil der Heilige Geist das Herz Gottes kennt. Weil er ja in der inneren Wesenseinheit mit Gott ist. Und er erforscht unser Herz. Nicht, um sich eine theoretische Kenntnis über das zu schaffen, was wirklich in uns vor sich geht, sondern auch, um unser Herz auf diesem Weg zu formen. Unser Herz zu verändern. Weil das passiert, wenn wir uns dem Willen Gottes nähern. Dass wir uns verändern, nicht Gott. Wir bitten nicht Gott, mach mal mit deinem Herzen ein bisschen was kleiner, sondern eigentlich ist, wenn wir nach dem Herzen Gottes beten lernen wollen, verändert sich unser Herz dahin, dass es wesensgleich wird zu Gott. Der Heilige Geist hat im Prinzip eine doppelte Aufgabe. Er verschafft uns Zugang zu Gott. Das ist seine Vertretungsaufgabe, die Paulus hier in den Versen 26b und 27b ausdrückt. Und er will uns gemäß Gottes Wesen und Willen auch gestalten. Das meint sein Wirken im Sinne des Helfens oder des Erforschens, was jeweils in den Versen 26a und 27a enthalten ist. Das ist übrigens letztlich auch das entscheidende Geschehen in der Seelsorge, dass das passiert, dass wir gestaltet werden, dem Herzen Gottes angeglichen werden. Der Geist ist Gottes Gabe an uns, an den Menschen, als Zeichen seiner Ebenbildlichkeit und verschafft ihm daher die Möglichkeit eines Lebens mit Gott in Ewigkeit, der Gemeinschaft und Kommunikation mit Gott. Ohne den Heiligen Geist würde das alles nicht funktionieren. Dann würden wir wahrscheinlich ein mühsames Gebetstreffen nach dem anderen absolvieren, wenn nicht Gottes Geist uns da formen würde und verändern würde. Und Gottes Geist beginnt unseren Geist gottgemäß zu prägen. Und es gehört zum Wesen des Heiligen Geistes, wirklich schöpferisch zu sein. Das heißt, der Geist Gottes will uns gemäß Gottes Absichten helfen, er will uns befreien, er will uns stärken und damit in unseren ursprünglich von ihm beabsichtigten Zustand wieder hineinzufinden, nämlich im Willen Gottes zu sein. Und dieser Prozess der Wiederherstellung beginnt mit dem Ereignis der Wiedergeburt und wird in der Ewigkeit, in der endgültigen Gegenwart des Herrn abgeschlossen sein. Und genau in diesem Sinn will der Heilige Geist auch unser Gebetsleben prägen. Es geht ihm dabei um die innere Einheit mit Gott. Das ist wichtig. Es geht nicht nur darum, unsere Wünsche und Vorstellungen alle Gott zu bringen. Das dürfen wir. Aber es geht im Gebet noch viel mehr darum, mit Gott eins zu werden. Das zu erfahren und zu spüren. Und das ist etwas, was uns völlig verändert. Was uns eine ganz neue Zuversicht, eine ganz neue Kraft geben kann. Und das wird sich auch auf unser Gebetsleben auswirken und unsere Kraft und Vollmacht im Gebet wirklich stärken. Und dabei handelt es sich nicht um irgendein Ereignis, was irgendwann mal passiert und dann fertig ist, mit einem Mal und dann für alle Zeiten zu 100% verfügbar ist. Das ist etwas, was in uns reift. Wie die Früchte des Geistes durch einen Prozess hindurch. Und genauso ist es auch eine fortlaufende Entwicklung, in der wir immer mehr dahin kommen, nach dem Herzen Gottes zu beten. Die Frage ist, passiert das von alleine oder können wir irgendetwas daran tun? Durch was können wir das Beten nach dem Herzen Gottes fördern? Und hier möchte ich noch mal ein bisschen praktischer werden. Ich habe eben von Mitregentschaft gesprochen. Das müssen wir wissen. Wir sind Mitregenten Gottes. Und das müssen wir verstanden haben. Und das auch bejahen. Andernfalls brauchen wir nämlich eigentlich gar nicht zu beten. Weil das macht ja dann keinen Sinn. Wenn der Herr uns sowieso nicht ernst nehmen würde oder wir für ihn nur nutzlose Knechte wären, könnten wir uns das sparen. Das Zweite ist, dass wir nach dem Herzen Gottes beten können. Das setzt voraus, dass ich erkenne, dass Gott auch etwas auf dem Herzen liegt, was auch seinem Charakter entspricht. Habe ich ein Interesse daran, Gottes Willen wirklich kennenzulernen für mein Leben? Habe ich ein Interesse daran, das umzusetzen, was dem Herrn wirklich wichtig ist? Oder geht es immer nur um mich, was mir wichtig ist? Es ist, glaube ich, auch wichtig herauszufinden, Gott hat das offenbart in seinem Wort, was ihm wichtig ist. Und was ihm immer wichtig sind andere Menschen. Immer. Und ganz nebenbei, ohne ein Ja dazu, werden wir uns ganz allgemein gar nicht mehr groß geistlich wachsen. Sein Innerstes färbt auf unser Sein ab, wenn es gut ist, und hilft uns, auch dem Herrn immer mehr zu vertrauen. Aber es setzt auch voraus, dass ich ernst nehme, was der Herr ernst nimmt, was ihm wichtig ist. Und drittens, um dahin zu kommen, braucht es zunehmend ein Leben in Gottes Gegenwart. Es funktioniert nicht, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, wenn ich eigentlich mit Gott nicht lebe, wenn ich nicht mit Jesus Christus lebe und dann ins nächste Gebetstreffen renne und all das, was mir plötzlich Sorge und Angst bereitet, dann über den Herrn ausgieße und dann denke, jetzt wird sich die Welt verändern. Das funktioniert oft nicht. Der Herr ist unheimlich gnädig und manchmal ist er so gütig zu uns, dass wir wirklich auch in solchen Situationen doch noch Gebetserhörungen erfahren, weil Gott uns liebt und weil er uns zurechtbringen will. Aber eigentlich soll unser Gebetsleben aus der Beziehung leben, aus der Beziehung zu unserem Herrn leben und nicht als, ich sag mal, als eine Wunscherfüllungsmaschine degradiert werden. Es ist wichtig, dass wir mit dem Herrn leben. Nur das kann unser Gebetsleben wirklich nachhaltig verändern. Wenn du nur für den Herrn Sonntagmorgens zwischen 9.30 Uhr und 11.30 Uhr da bist, wird sich deine Beziehung nicht wirklich groß entwickeln. Und Gleiches gilt auch, wenn du ihm nur Zutritt zu bestimmten Zeiten und Bereichen deines Lebens gestattest und ihn aus anderen Sachen raushältst. Warum sollte er dann wirklich dir alle Wünsche erfüllen? Ich glaube, als vierten Punkt, was wir ganz praktisch tun können, ist Anbetungszeiten in unser Leben zu integrieren. Jeden Tag eine Zeit der Anbetung zu haben. Immer wieder den Herrn anzubeten, weil wir dadurch lernen und verstehen, wie Gott ist, wer Gott ist. Dass wir da will weiterkommen. Da wo wir uns aufmachen, uns Gottes Gegenwart zu suchen, da werden wir verändern. Und da werden wir auch erleben, wie er zu uns spricht. Und er hat ja gesagt, er wohnt bekanntlich im Lobpreis seines Volkes und will sich von dort auch uns mitteilen. Das hörende Gebet, das prophetische Gebet hat hier oft ihren Ursprung. Gerade in den Anbetungszeiten ist es so, dass Gott uns Gedanken gibt, uns Eindrücke schenkt, Dinge gibt, die über das hinausgehen, was wir uns gerade nur mal so vorstellen können. Das passiert ganz oft in Anbetungszeiten. Deshalb sind Anbetungszeiten wesentlich für uns als Christen. Und ich glaube, als letzten Punkt ist es noch wichtig, dass das, was wir erfahren von Gott, was wir hören von Gott, das, was wir gemäß dem Herzen Gottes beten, dass wir das auch handeln, dass wir das auch in unser Leben integrieren, dass wir das nicht nur Gott bitten, tu das, und selber genau entgegengesetzt was anderes tun, sondern dass wir lernen, auch im Gehorsam zu leben, dass wir auch lernen, in dem zu leben, wie Gott sich das vorgestellt hat. Und lass uns das nicht allzu schnell als selbstverständlich abtun. Es gibt nämlich eine ganze Menge von inneren Willensblockaden, die das gar nicht zulassen wollen. Beispielsweise, dass mir Gottes Wille überhaupt nicht gefällt, wenn er mich auffordert, einen Menschen, der mir gar nicht gut gesonnen ist, zu segnen. Oder wie steht es mit der Angst, bei Gott zu kurz zu kommen? Nur im Vertrauen, dass er mich nicht vergisst und sein Wille auch für mich das Beste ist, kann dieses selbstsüchtige Drehen um sich selbst eine heilsame Korrektur erfahren. Und das ändert sich im Gehorsam. Da wird wirklich was neu dann auch. Fazit. Ich glaube nicht, dass unser Gebetsmangel auf ein Zeitproblem zurückzuführen ist. Wenn doch, ist das sehr leicht zu ändern. Ich glaube, es ist vielmehr ein Mangel an unserem Selbstverständnis, dass wir oft nicht wirklich wissen, wer im Gebet eigentlich zu Gott kommt. Dass wir nicht verstanden haben, dass wir Kinder des Höchsten sind, dass wir Königskinder sind, ausgestattet mit Autorität und Würde. Dass unsere Gebete tatsächlich etwas verändern und etwas neu machen können. Wir wissen oft nicht genügend darüber, wer wir in Christus sind. Der Heilige Geist hat oft in uns zu wenig Raum, um uns darin zu unterweisen und uns Vollmacht zu verleihen. Und zudem beobachten wir Jesus vielleicht viel zu wenig beim Gutes tun. Das sollte uns viel mehr im Blick sein, wo Jesus was tut an Menschen, an Situationen. Wir haben hier in der Gemeinde ganz viele Menschen, wo Jesus viel getan hat. Das muss uns vor Augen stehen, weil das unser Vertrauen fördert. Tun wir das nicht, dann haben wir auch kein Vertrauen. Und dann unterstellen wir Gott so eine gewisse Willkür mit unseren Gebeten, dass er damit dann so nach seinem Gutdünken umgeht. Und das stimmt nicht. Und unser Ungehorsam dem Herzen und dem Willen Gottes und seinem Sohn Jesus Christus gegenüber kommt dann noch oder entwickelt sich dann eine Erwartungslosigkeit. Und dann ist Gebet plötzlich nur noch eine Pflichtveranstaltung. Aber da, wo wir mit dem Herrn leben, da wächst in der gelebten Beziehung zu Gott und zu Jesus, da wächst ein Gebetsgeist. Je mehr ich mich in diese Beziehung hinein investiere, desto mehr verstehe ich, wer ich in Christus bin, und desto mehr verleiht mir der Geist Gottes Autorität zum Beten. Ihr habt vielleicht schon mal aus Korea diese Gebetserhörung erlebt, von gehört. Das ist aus einer ganz einfachen, schlichten Gebetsarbeit. Die haben sich einfach nur getroffen zum Beten. Eine Riesenarbeit geworden, eine Riesengemeinde ist gewachsen, ich glaube mit mittlerweile über 1 Million Gemeindeglieder. Schlicht und einfach. Und ich habe mal einen Vortrag von dem Pastor Yonki Cho gehört, dem Leiter dieser Bewegung. Es ist nichts Großes. Es ist nichts Großes. Gelebte Beziehung. Und ich will den Willen Gottes für mich erkennen und tun. Ich will dem Herrn vertrauen. Und dann passiert was. Und ich glaube, was diesen Mann am meisten auszeichnet, das ist, dass er verstanden hat, wer er in Christus ist. Und das lässt er sich nicht rauben. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Glauben wir das? Amen.